Hallo, hier ist Abenteuer Stottern, die Plattform für Fortbildung und Begegnung. Mein Name ist Wolfgang Wendland. Unser erster Videopodcast geht zum Thema, was ist Stottern? Ich darf ganz herzlich unsere Gäste begrüßen. Das sind Simon Nikolai Schneider, Almut Freitag, Schwester Theresa Friese, Simon Wieniger und Margot Bauer. Und dabei ist Stefan Budinger, der dafür sorgt, dass die Technik funktioniert. Am Anfang werden die Gäste einzeln Stellung nehmen zum Thema. Danach steigen wir in die Diskussion zum Thema gemeinsam ein. Ganz am Schluss gibt es noch einmal 5 Selfies von den Gästen, wo sie einen kurzen Kommentar zu der ganzen Sendung abgeben. Viel Spaß!
Hallo, ich bin Simon. Ich bin 37, Ingenieur der erneuerbaren Energien und wohne in Freiburg. Ja, und ich stotter schon seit meiner Kindheit sehr heftig, so dass ich nicht ohne Stottertherapie aufs Gymnasium konnte und habe da viele Erfahrungen mit Stottertherapien gesammelt. Ja, was ist Stottern? Mir fällt als erstes der Begriff Redeflussstörung ein. Ziemlich wissenschaftlich und es ist irgendwie, ja, also man weiß glasklar, was man sagen möchte. Und dann gibt es aber irgendwie in der Sprechmotorik, in der Ausführung des Sprechens, dann Blockaden. Die sind eigentlich einfach so oder falsches Beispiel. Oder können auch so sein, also einfach lockere Wiederholungen oder Langdehnungen. Und aber dann, wenn man lernt, das ist schlecht und oh Gott, das darf ja nicht sein, dann baut sich da noch ganz viel drum rum. Und das können zum Beispiel mit Bewegungen sein. Also das kann sogar sein, dass man die Zehen anspannt oder oder irgendwie sowas macht. Genau. Wenn man alleine ist, tritt Stottern oft gar nicht auf. Meistens. Ja, das ist Stottern in Kurzfassung.
Hallo, ich heiße Almut Freitag. Und ich bin 51 Jahre alt. Ich stottere seit meinem 9. Lebensjahr. Außerdem bin ich Musikerin. Ich habe Blockflöte studiert und ich unterrichte Blockflöte und alte Musik an einer Musikschule. Ich spiele Konzerte und ich habe noch eine Ausbildung zur Musiktherapeutin gemacht. Was ist Stottern? Also für mich ist Stottern etwas, was sich so anfühlt, als würde mich von Zeit zu Zeit, manchmal ziemlich dolle, manchmal weniger dolle, etwas besetzen oder befallen. Als wäre das Stottern etwas, was nicht in mir drin ist, sondern außerhalb von mir. Wie so ein Monster, was sich dann auf mich draufsetzt und ja, mich beim Sprechen hindert. Mein Stottern ist entstanden aus den Strategien, die ich entwickelt habe, um nicht zu stottern. Darum stottere ich nicht, so wie ich es jetzt absichtlich mache, auf den Wörtern, sondern mein Stottern kämpft vor den Wörtern, damit ich dann das Wort selber flüssig sage. Zum Beispiel ist eine Art von Symptomen entstanden, wahrscheinlich aus dem kleinen Füllwort M, was sich dann verselbstständigt hat und sowas geworden ist wie. Und das schiebt sich dann vor die Wörter, sodass ich dann irgendwie paradoxerweise denke, das Wort kann ich ja dann flüssig sprechen. Oder so ein kleines Schmatzen, was so wahrscheinlich mal daraus entstanden ist, mich mit Schwung in das Wort reinzuschwupsen, damit es dann flüssig kommt. Und dann ist sowas entstanden wie, das, ja, das ist ziemlich kämpferisch. Also ich kämpfe mich vor den Wörtern durch einen Stotterblock durch, um dann das Wort flüssig sagen zu können. Das ist oft mit sehr, sehr viel Kraft verbunden, oft mit sehr schnellen Bewegungen, die ich jetzt hier für das Video absichtsvoll gar nicht so gut herstellen kann, weil es geht so schnell und mit so viel krampfhaften Bewegungen im Kiefer und in der Zunge, dass es oft schneller ist, als ich es irgendwie steuere oder bemerke. Ja, Stottern ist eigentlich wie, ja, ist ein, wie ein Feind oder so, der mich seit vielen, vielen Jahren begleitet und gegen den ich manchmal sehr dolle kämpfen muss, um irgendwie aus mir rauskommen zu können.
Hi, ich bin Simon, ich bin 36 Jahre alt. Und ich beantworte heute die Frage, was ist Stottern? Es gibt verschiedene Arten, das zu definieren. Es ist eine Sprech- und Kommunikationsstörung. Es sind fehlende neuronale Vernetzungen im Hirn. Ich finde die alle nicht so nützlich. Für mich ist Stottern ein Sprechen mit zu viel Spannung im Körper, mit zu viel Druck, zu viel Kraft. Und ich bin jetzt seit einem Jahr in Logopädie, in einer Stottertherapie und musste erstmal lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Primärstottern und Sekundärsymptomen. Also dass das Primärstottern eigentlich solche Wiederholungen sind oder Stotterblocks. Das ist eigentlich das Primärstottern. Und dann gibt es aber noch alle möglichen Sekundärsymptome. Also ich habe früher zum Beispiel immer den hier gemacht oder den Kopf nach vorne und Augen zu und versucht, die Spannung zu lösen. Das sind aber alles so unbewusste Angewohnheiten, mit denen man versucht, die Spannung zu lösen. Und ich musste das in der Stottertherapie erstmal auseinanderfieseln. Ich habe dann in der Therapie auch Stottertechniken gelernt, das Pseudostottern, also das, was ich jetzt gerade mache, oder den Pull-Out, also den Pull-Out. Und diese Modifikationstechniken, die helfen, den inneren Spannungszustand so ein bisschen runter zu regeln. Das muss man aber natürlich in Kommunikationssituationen üben, also in vivo, im Gespräch mit anderen Menschen. Und da stellt sich dann so ein bisschen der zweite Effekt auch ein, der Desensibilisierung. Also, dass man sich anfängt, mit seinem Stottern wohler zu fühlen. Dass man es mehr in sich zulässt, dass man lernt sich damit wohlzufühlen. Und dass es auch meistens überhaupt nichts ausmacht, wenn man ein bisschen stottert. Die meisten Leute reagieren total gut darauf. Und je wohler man sich mit seinem Stottern fühlt, desto weniger oft stottert man, in meiner Erfahrung. Und je mehr man das Stottern in sich akzeptieren kann als Teil von einem, den man nicht heilen oder reparieren muss und auch gar nicht kann, desto mehr wird das Stottern okay. Desto mehr kann man das Stottern okay finden und einfach als Teil von einem akzeptieren. Und je mehr man das Stottern okay findet, desto mehr findet man sich selbst okay.
Hallo, mein Name ist Margot Bauer. Ich stottere, seitdem ich 3 Jahre alt bin, und inzwischen bin ich Logopädin und Stimm- und Sprechtrainerin. Ich bin im Allgäu geboren und lebe und arbeite seit einigen Jahren in Berlin. Ja, nun zur Frage, was ist Stottern? Ja, die offizielle Definition ist eine Störung des Redeflusses mit allen Konsequenzen für den die Stotternde und eben die Kommunikation. Für mich muss ich die Frage in 2 Teile teilen. Was war Stottern für mich und was ist es heute? In meiner Kindheit und Jugend war ich sehr mit dem Stottern beschäftigt. Es war für mich wie ein Monster, das in mir gewohnt hat und das mich plötzlich angefallen hat und mit dem ich überhaupt nicht umgehen konnte. Ich war sehr sensibel Symptomen gegenüber. Ich habe mich für alles geschämt. Ich fand es ganz schrecklich. Und meine einzige Strategie, damit umzugehen, war das Vermeiden. Das hat relativ gut funktioniert, aber um den hohen Preis, dass ich mich unehrlich gefühlt habe. Ich fand mich feige und ich habe auch eine relativ große Sprechangst entwickelt und eine ordentliche Portion Selbsthass. Neben dem allem spreche ich eigentlich gern und habe auch als Kind schon gern gesprochen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, so als junge Erwachsene, hatte ich das Gefühl, nee, ich muss da noch einen anderen Weg des Umgangs finden. Und ich habe dann zum Glück eine sehr gute Logopädin gefunden. Wir haben dann sehr humorvoll und auch sehr ernsthaft miteinander gearbeitet. Und ich weiß bis heute noch, mein eindrücklichstes Erlebnis war, dass ich stottern konnte, dass ich die Balken bogen und die fand mich trotzdem gut. Das war überhaupt so, als ob das keine Rolle spielen würde. Und das hat mir sehr viel Mut gemacht und ich konnte dann diese Vermeidestrategien so langsam durch konstruktivere Strategien ersetzen, indem ich mich viel mit Artikulation beschäftigt habe. Wann passiert das? Wie kann ich da denn trotzdem wieder in den Fluss kommen? Wie komme ich aus diesem eingefrorenen Zustand? Und ja, so allmählich wurde es einfach besser. Ja, und es war aber ein Prozess auch über viele Jahre. Heute kann ich sagen, ich habe mein Stottern eigentlich vollständig integriert und aus diesem schrecklichen Monster ist, ja, das ist zu so einem kniegroßen Hund geschrumpft, der immer mit dabei ist, der sich aber auch gut führen lässt. Manchmal muckt er auf, dann muss ich halt aufpassen, dass ich die Führung behalte. Und ich kann jetzt alles sagen in jeder Situation. Ich habe auch jetzt das alles ohne Vermeiden gesprochen und das macht mich einfach immer glücklich. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Ich bin Theresa, ich bin Benediktinerin und gehöre zur seltenen Spezies der stotternden Nonnen. Ich bin Mitte 50 und habe mit meinem Stottern schon Goldjubiläum gefeiert, stottere seit über 50 Jahren. Und kann dazu sagen, es ist extrem wandelbar. Das Stottern ist nie gleich. Es wandelt sich im Laufe des Lebens. Es wandelt sich in jeder Situation. Und es wandelt sich auch im Inneren erleben, wie man es gerade so für sich erlebt und einordnet. Stottern entwickelt sich immer weiter, verändert sich, die Blockaden verändern sich. Als Kind habe ich das mal erlebt, richtig bewusst. Ich habe immer so gestottert, bin da an den einzelnen Vokalen so hängen geblieben, kam da nicht weiter und habe dann irgendwann gemerkt, ach guck mal, wenn du den Mund mal so aufreißt, kurz mal den Mund scharf in so einem Block mal deutlich den Kiefer nach unten reißt, dann geht das ganz schnell weiter. Und in kurzer Zeit hat sich da aus diese ganz extreme Stotterform entwickelt, dass ich den Kiefer gar nicht mehr zubekam und der ganze Körper mitgearbeitet hat. Solche Variationen von Blocks geschehen mir immer noch. Ich spüre, wie sich Dinge, die erst Hilfe waren, ein weicher Einsatz oder ein leichtes wie Wiederholungsstottern unter der Hand wieder in druckvolle Blockaden, in Verkrampfung, in Anstrengung verwandeln können. Ein weicher Einsatz kann auch ein Einsatz werden. Ja, Stottern ist wandelbar. Das finde ich wichtig. Es ist nie gleich. Emotional ist es unterschiedlich. Ein bisschen Stottern macht mir gar nichts aus. Schwere Blockaden, die meine Gesprächsfähigkeit einschränken, mein Lebensgefühl bremsen, Beziehungen prägen, in Kommunikation ein Gefälle mit sich bringen, die sind belastend bis heute. Und ich glaube, Stotternde sind oft Weltmeister in Resilienz. Sie müssen immer wieder von vorn anfangen, immer wieder den Kopf hochkriegen. Stottern ist wandelbar und Stottern ist ein Sprechgefühl, ein Sprecherleben, das sich Normalsprechende vielleicht gar nicht vorstellen können. Aber Stotternde untereinander wissen sofort, was sie meinen. So viel von mir zum Was ist Stottern?
Ja, was sieht man denn nicht, wenn man Stotternden gegenüber sitzt? Ihr habt in euren Videos gezeigt, deutlich auch die Symptomatik gezeigt. Sie ist hörbar, sie ist körperlich wahrnehmbar, man sieht Dinge, aber was sieht man nicht körperlich? Wer will dazu was sagen? Ja, Almut.
Ich denke, was man nicht sieht, sind die Gefühle. Und all das viele, was sich innen drin abspielt, während man versucht, sich durch das Stottern zu kämpfen.
Ja, dieser Kampf durch das Stottern durch, die Gefühle, die kann man nicht sehen. Aber gibt es auch was Körperliches, was der Außenstehende, die Außenstehende nicht erkennen kann?
Ja, es gibt ja auch eine starke innere Anspannung rein körperlich, was man sehen kann, die nicht gut funktionierenden Sprechwerkzeuge so, aber im Grunde stottert der ganze Körper mit. Also ich kann es bei mir zumindest sagen, es ist Anspannung im Bauch oder auch im Rücken, in den Füßen zum Teil, oder ich ändere die Position auf dem Stuhl, und zwar auch immer in einer ganz ähnlichen Weise. Das sind ja alles Begleiterscheinungen des eigentlichen Stotterns.
Ja, Simon Nikolai, du hast ja gesagt, die üblichen Definitionen sind zu abstrakt, sind wenig tauglich. Sie nützen nicht so viel.
Hatte das in dem Video, glaube ich, als ein Sprechen mit zu viel Spannung, mit zu viel Kraft, mit zu viel Druck beschrieben. Das ist das, was für mich so am verständlichsten und am greifbarsten ist fürs Stottern. Und so empfindet man das ja auch in sich drin, dass man immer verzweifelt versucht, nach vorne durch den Block durchzupressen.
Ja.
Und dass aber die Lösung eigentlich darin besteht, in einen Schritt zurückzugehen.
Ja, die Spannung.
Genau, also nicht durch die verschlossene Tür zu drücken, sondern einfach die Tür aufzumachen.
Ja. Also es gibt eine ganze Menge, was innerlich, körperlich stattfindet. Leichte Bewegung, die Füße sind betroffen, die Oberschenkel sind betroffen, nicht nur die Mimik im Gesicht. Und Almo, die Gefühle sind natürlich besonders das, was Stottern begleitet und auch so enorm belastend ist. Gibt es denn gefühlsmäßig was man nicht sieht? Wie kann man es schaffen, dass diese drückende Belastung, die das Stottern emotional für einen darstellt, dass die geringer wird, Margot?
Ja, für mich ging es nur darum, das Stottern zu zeigen. Also ich hatte ja in der kleinen Vorstellung das so beschrieben, dass ich halt wirklich sehr, sehr stark im Vermeiden wurde. Ja.
Ja.
Und das hat für mich einen unglaublich furchtbaren inneren Druck einfach zur Folge gehabt. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich so ein bisschen zeigen kann, dann hat auch dieser Druck ein bisschen nachgelassen. Ja.
Was ist denn vermeiden? Was ist das eigentlich? Das
vermeiden ist ganz alles. Also man kann Situationen vermeiden, indem man halt einfach gar nicht hingeht oder es gar nicht tut oder indem man einfach nicht spricht oder was anderes. Also ich finde vermeiden, das ist so ein richtig bunter Hund, ja, der.
Ja.
Den gibt es in ganz vielen Facetten und so, dass es die Umwelt auch überhaupt nicht merkt. Also ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich auch inzwischen habe ich da ja ein Gespür dafür, so andere Menschen beobachte, wie sie vermeiden. Ja, das ist ja beim Stottern so. Und das Problem ist halt viel Angst und Scham. Bei mir war es einfach viel, viel Scham. Ich habe mich, habe es nochmal mir überlegt, ich habe mich wie entmenschlicht, und das ist jetzt nicht übertrieben, empfunden, dass ich nicht richtig reden kann, dass ich klimatisiere, dass ich mich verzerre, dass ich mich wie entmenschlicht gefühlt.
Ja. Simon, Nikolai?
Ich wollte nur kurz was zum Vermeiden anfügen. Ich stimme dir dazu, dass es unglaublich viel, viel, vielfältig ist. Bei mir hat es immer mit dem Vermeiden von dem Kontrollverlust zu tun. Und ich habe alles getan, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Sprichwörtlich Masken aufgezogen, also mich auf eine Art verhalten, so dass ich flüssig sprechen kann. Also mir Charakterzüge angelegt, die gar nicht natürlich sind, aber mit denen man flüssig sprechen kann. Alle möglichen körperlichen Mannerismen, eigentlich also die Bandbreite an Möglichkeiten, die man sich in seiner Verzweiflung sucht, um den Kontrollverlust zu meiden, ist enorm.
Ja,
also dem kann ich ganz und gar zustimmen. Ich glaube, ich war einfach viele Jahre lang so eine überenergetische, überlebendige Person, die irgendwie ganz schnell über die Situation drüber gewischt ist und mit möglichst viel Lachen und Freude irgendwie, ja, und einfach eine ganz starke Energie, die mich so durchgetrieben hat. Also, sich nicht zeigen, das ist so. Ja.
Kontrolle, Simon, ist Kontrolle ein Thema für dich? Ein großes, kleines Thema?
Ja, schon. Es ist ein sehr großes Thema für mich. Ist schon so, also ich habe ein bestimmtes Bild in mir, wie ich reden möchte, wie ich rüberkommen möchte. Und dann kommt aber dieses Stottern dazwischen. Und insbesondere bei mir fühlt auch dieses, ist das Vermeiden dann eher so, dass ich vor dem Wort, wo ich jetzt eigentlich den Block weg hätte, wegrenne. Und dann noch so Sachen reinbaue, um quasi da noch mehr Zeit zu haben bis zu dem Wort.
Ja.
Und das automatisiert sich dann so weit, dass man da überhaupt gar keine Kontrolle mehr drüber hat oft.
Ja, das sind all die Dinge, die eigentlich in einem ablaufen, wenn man lange stottert und die andere gar nicht so genau einschätzen können. Es verändert sich die Interaktion, es verändern sich nicht nur die Gefühle. Theresa, du hast beschrieben, dass das Beziehungsverhältnis, dass es die Beziehung auch prägt und dass es ein Gefälle in der Kommunikation entsteht.
Ja.
Das sind ja Einstellungen, die plötzlich da sind. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, ich erlebe schon, ich bin starke Stotterin, ich kann sehr heftig in Blockaden kommen und auch lange dann nicht weiterkommen. Und wenn ich in einem Gespräch bin und da so abtauche in Blockaden, dann unterbreche ich das Ganze ja ungut und bin sozusagen in der Ohnmacht oder Kontrollverlust, wie es gerade genannt worden ist, ganz gefangen. Und habe natürlich in diesem Gespräch oder in der Beziehung dem anderen gegenüber ein Gefühl von Unterlegenheit, es ist Scham, es ist unangenehm, es ist Kontrollverlust, das sind natürlich alles die Dinge dann, die man da lieber nichts zeigt dann. Das ist ja eine Änderung des Gegenüberstehens.
Ja, ja. Stottern kann erlebt werden als ein Monster. Wir haben zwei, die Stottern als Monster erlebt haben. Also Almut hat beschrieben, Stottern ist ein Monster. Und auch unabhängig davon, Margot, erzählt was von euren Monstern und wie die gewachsen sind und wie die klein geworden sind vielleicht.
Na, ich glaube, das Wort Monster ist entstanden genau aus diesem Kontrollverlust. Dass es sich eigentlich so anfühlt, als ob irgendwas mit mir geschieht, ja, was ich gar nicht steuern kann und was sich irgendwie wie von außen auf mich draufsetzt. Und da ich gerne so in so Bildern denke, ist die Idee entstanden, das Stottern ist ein Stottermonster. Das hat sich auf mich draufgesetzt und das zwingt mich, dass ich kämpfe und zwingt mich, dass ich zucke und diese ganzen Dinge tue. Und zwingt mich auch dazu, gleichzeitig so zu tun, als würde mir das alles gar nichts ausmachen.
Mhm.
Als wäre ich also davon völlig unberührt.
Ja.
Und das Monster so zu sehen, hilft mir irgendwie, dass es anfängt, mit mir ins Gespräch oder beziehungsweise ich mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Und es fängt an, dass es ein bisschen schrumpft.
Ja, du hast begonnen, in den Dialog zu gehen und Margot, da ist das Monster innen, stärker so als Gefühl, das kommt von innen heraus und das Lustige fand ich, es ist geschrumpft auf Kniehöhe, ein Hund, Hundesgröße, sagt dazu was.
Ja, also ich glaube, dieses Monsterbild kam bei mir auch durch, dass das, also oft auch erwartet, ja, aber oft auch so ganz unerwartet über mich reingebrochen ist. Und ich eben ganz lange überhaupt gar nicht wusste, was da mit mir passiert. Also es war wie eine Macht von außen. Und da die schrecklich war, war es halt ein Monster. Ja. Und ich glaube, meine lebenslange Aufgabe immer noch ist, dass ich dieses Monster, also ich habe gemerkt, ich komme mit dem Bild gut klar, weil es dann sowas ist, was ich beschreiben kann oder mit dem ich irgendwie umgehen kann. Und meine lebenslange Aufgabe ist, dass ich die Führung behalte, ja, dass ich irgendwann gemerkt habe, doch, ich kann da was machen.
Ja.
Mhm. Ich kann was machen, ja. Und dadurch ist das Monster automatisch eigentlich kleiner geworden, einfach weil ich was machen konnte.
Ja.
Dann kam so ein Bild, wie, ja, ich habe, früher war er ganz groß, so ein ganz großer, böser Hund. Also ich mag Hunde, aber ich habe auch großen Respekt vor Hunden. Und dann war der erstmal ganz groß und so mit fletschigen Zähnen. Und inzwischen ist er wirklich vom Bild her kniehoch. Und ich kann, und ich habe auch so das Bild, wie ich an dem am Halsband ziehen kann und sagen kann, Schluss, ich mache das jetzt.
Okay.
Also das finde ich, das beruhigt mich auch, dieses Bild. Ja.
Genau. Dieser Umgang, das ist ja eigentlich das Thema Umgang mit dem eigenen Stottern, Umgang mit dem Motorischen, mit dem äußeren Verhalten, Umgang mit den Gefühlen, die da sind, Umgang mit den Einstellungen und der Art zu interagieren, das verändert sich ja. Und wenn ihr zurückguckt, was hat denn Stottern mit eurem Leben gemacht? Wenn man das Stottern sieht, ist dein Leben durch das Stottern, wie ist das geprägt worden? Ja, Almut.
Schwierig zu sagen eigentlich, weil ich meine, es ist da, seit ich 9 bin. Ich kann das gar nicht wegdenken, ja, irgendwie.
Ja.
Also ich habe keine Ahnung, ob ich, wenn ich nicht stottern würde, ein anderes Leben hätte, weil es gibt ja nicht den Parallelweg. Ja, also es war irgendwie immer mit dabei, aber ich glaube trotzdem, oder vielleicht, ja, trotzdem habe ich ja viel gemacht mit meinem Leben.
Ja, da ist viel passiert. Simon?
Ja, also ich bin eigentlich schon mehr so von der Mentalität so ein Kopf durch die Wand Typ. Also ich habe dann irgendwie schon alles trotzdem gemacht, während dem auch trotz Stottern. Und aber gut, was ich auch von Stotterern weiß, sehr viele sind in so technischen Berufen und eigentlich schon auffällig viele. Und ich bin auch Ingenieur. Ja, und vielleicht wäre meine kommunikative, meine sensible Art dann noch schon mehr zum Tragen gekommen. Und ich hätte irgendwie, wäre Psychologe oder sowas, keine Ahnung. Aber andererseits auch durch das Stottern muss ich mich ja sehr viel mit mir auseinandersetzen. Ja. Und dadurch bin ich ja auch so sensibel, sage ich mal, und so einfühlsam.
Ja, durch das Stottern habe ich was erworben. Ist es so, Theresa? Durch das kriegt man was oder verliert man nur?
Es ist beides, glaube ich. Ich würde kurz zu dem alles trotzdem tun sagen, was der Simon gerade gesagt hat. Das kann ich ähnlich sagen von mir. Ich bin auch so ein Typ, die eben trotzdem alles tut, aber es ist viel, viel, viel anstrengender als ohne Stottern. Und es ist immer, wenn ich es so sagen würde, es ist wie ein Marathonlaufer, den man mit so einer Kanonenkugel am Bein rennt. Das ist natürlich anstrengend.
Ja.
Trotzdem rennt man, aber es ist eben ganz viel mühsamer, als es für andere wäre.
Ja.
Und ich kann auch sagen, ähnlich wie der Simon, ich habe natürlich auch viel an Reflexion und aus Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben gehabt, die ich ohne das Stottern so nicht gehabt hätte, vielleicht.
Ja. Hm? Simon Nikolai?
Schwer zu sagen. Ja, also, ich verbinde mit dem Stottern viel Schmerz, viel Leid, und viel Kampf. 35 Jahre lang und bis vor einem Jahr, aber auch unglaublich viel Drive, weil ich immer dagegen gekämpft habe, und dieser Drive hat mich dazu gebracht, nie aufzugeben, obwohl ich das oft wollte, sehr oft. Mehrmals gefragt, ob ich meinen Beruf noch ausüben kann. Ich unterrichte Englisch an der Hochschule, also auf einem hohen Niveau, und habe Linguistik und Literatur studiert und mich immer viel mit Sprache auseinandergesetzt und so, und bin Lehrer und muss die ganze Zeit vor Studierenden sprechen. Das hätte ich alles nicht gemacht, hätte ich nicht diesen Drive gehabt, aber der war immer gegen das Stottern und wollte das immer aus mir rausschneiden und heilen und reparieren. Und jetzt durch die Stottertherapie, für die ich sehr dankbar bin, hilft mir das Stottern, zu mir selbst zu finden. Das heißt, ich bin dem Stottern mittlerweile auch dankbar, weil ich durch das Stottern authentischer werde. Das Stottern zeigt mir, nimm dir Zeit, komm erstmal in Kontakt mit dir. Was sind denn deine eigentlichen Gedanken zu etwas? Nicht einfach nervös drauf loszuquatschen.
Ja.
Das Stottern führt mich zu mir selbst und gibt mir unglaublich viel Drive und ja, also positiv wie negativ.
Ja, schön. Das könnten wir zum Beispiel als Abschluss so stehen lassen jetzt. An der Stelle unser...
Ich wollte noch gerne was dazu sagen.
Ja, kannst du gerne machen.
Okay. Also ich wollte sagen... Bei mir war das nicht so, dass ich trotzdem alles gemacht habe. Ich habe schon in der Schule Mathe, LK statt Französisch, obwohl ich Sprachen immer geliebt habe. Ich wollte auch im Ausland studieren und habe mich das dann nicht getraut. Ich weiß nicht, nur wegen dem Stottern sicher nicht, vielleicht weil ich auch sonst ein bisschen ängstlich war. Aber bei mir kam das wirklich erst mit der Zeit, dass ich trotzdem alles gemacht habe, und ich bin heute sehr glücklich und habe ja auch viel gemacht, aber in jungen Jahren habe ich vieles nicht gemacht wegen dem Stottern.
Aber alle von euch sind nach vorne getreten, in die Öffentlichkeit getreten, Simon Nikolai ist Lehrer, hat eine Lehrfunktion. Almut ist auch Lehrer und muss unterrichten. Margot, du musst auch dich zeigen.
Ja, ich bin ja auch als Dozentin inzwischen tätig, richtig, an der Logopädie.
Ja. Ja. Auch du, Theresa, wirst in deinem Bereich immer gefordert und musst auch präsentieren und was darstellen. Und ich stelle mir das auch bei Simon so vor. Das heißt, ihr habt alle es irgendwo geschafft, dem Stottern den Raum zuzuweisen, den es noch haben darf. Aber das Wichtige war, das Monster ein Stückchen kleiner zu kriegen. Und das habt ihr alle geschafft. Das ist großartig.
Um bei dem Bild mit dem Monster zu bleiben, kann ich noch sagen, wenn man gegen das Monster kämpft, dann fühlt es sich eng an und sehr, sehr anstrengend. Wenn man aber beginnt, das Monster anzugucken und versucht, es kennenzulernen und zu erforschen, dann merkt man auf einmal, dass da ein Spielraum ist. Ein Spielraum, in dem man beginnen kann, Sprechen zu gestalten. Und das macht Spaß.
Ja, ich vergesse oft, dass ich Stotterer bin. Vor allem, wenn es gerade gut läuft. Wenn es dann wiederkommt, dann ist man furchtbar enttäuscht von sich. Man kämpft wieder dagegen. Aber je mehr man in die eigene Ruhe, in die eigene Entspannung kommt, desto besser funktioniert es. Man denkt auch immer, man wäre mit seinem Stottern alleine. Das ist auf jeden Fall nicht so. Andere Menschen stottern auch.
Im Rückblick auf unser Gespräch vorhin denke ich an zwei Dinge. Zum einen ist mir aufgefallen, wie stark Stottern Leben prägt und Lebensgefühl prägt. Und das zweite ist, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist ein Riesenunterschied, ob man damit alleine bleibt oder den Schritt in eine Gruppe von anderen Betroffenen wagt. Ich verdanke der Stotterer Selbsthilfe unglaublich viel und kann jedem nur empfehlen, daran teilzunehmen.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich richtig rübergekommen, wie gut es tut, sich mit seinem Stottern auseinanderzusetzen und es in sein Leben zu integrieren. Also für mich hat es wirklich sehr, sehr maßgeblich zu meinem Lebensglück beigetragen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.
Ja, jetzt haben wir doch einiges gehört, was Stottern so ist. Und ja, mir ist aber noch wichtig zu sagen, Stottern ist wirklich dadurch, dass es so individuell ist und es einfach so viel an Sekundärsymptomatik drumherum gibt, ist es wirklich schwer, das im Erwachsenenalter dauerhaft zu ändern. Da braucht es sehr viel Geduld, Selbstliebe und Akzeptanz. Und ein positives Dranbleiben, um da zu einem souveräneren Sprechen zu kommen.
Das war's für heute. Herzlichen Dank. Ich danke den Gästen. Ich danke meinem Kollegen Stefan Budinger. Vertiefende Hinweise gibt es auf unserer Plattform Abenteuerstottern, www.abenteuerstottern.com. Dort gibt es auch Literaturhinweise, natürlich unsere Fortbildungen und meinen Blog zum Stottern. Es folgt ein Podcast, vielleicht auch noch mehrere. Der nächste beschäftigt sich mit dem Thema, wie lässt sich Stottern bewältigen? Herzlichen Dank, Ihnen alles, alles Gute, Ihr Wolfgang Wendland.